Liebe Gemeinde, hören wir den Predigttext aus dem zweiten Petrusbrief, im dritten Kapitel, die Verse 3 bis 13. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ja, liebe Gemeinde, ein ganz schön starker Text, der zum Nachdenken anregt. Im letzten Buch des bekannten Journalisten Roger Willemsen mit dem Titel Der Knacks ist auf dem Umschlag zu lesen: Der Knacks, das ist der Moment, in dem das Leben die Richtung wechselt und nichts mehr ist wie zuvor. Aber mehr noch als die großen Brüche interessieren ihn die fast unmerklichen, namenlosen Veränderungen, die feinen Haarrisse in einer Beziehung, das Altern von Menschen, Städten, Kunstwerken, die Enttäuschung, der Verlust, die Niederlage, unaufhaltsame Arbeit der Zeit. Willemsen erklärt vor 7 Jahren bei der Veröffentlichung seines Buches, dass der frühe Krebstod seines Vaters der Auslöser für sein Schreiben gewesen sei. Er selbst war damals 15 Jahre alt. Roger Willemsen hat im Sommer diesen Jahres selbst die Diagnose Krebs gestellt bekommen. Im Petrusbrief lesen wir: Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Roger Willemsen schrieb: Mein Vater starb letzten August. Das ist jetzt bald 40 Jahre her. Ja, das klingt nach einem Tag, der wie 1000 Tage sein kann, 1000 Jahre sein kann. Wenn der Tod ins Leben kommt, da werden die Uhren anders gestellt. Die Trauer und der Schmerz, sie verändern die Sichtweise von uns Menschen auf die Zeit. Was in einem Leben scheinbar wichtig und großartig erschien, das kann an Bedeutung verlieren. Und was als schlichte Alltagsbegebenheit daherkam, hat im Rückblick neues Gewicht erhalten. Die Trauer vermischt die Zeiten, 1000 Jahre wie ein Tag. Manches ist so, als wäre es gestern gewesen. Ich habe an meine verstorbene Großmutter auch noch solche Erinnerungen, als wäre sie noch selbst im Raum, als hätten wir gerade noch zusammen auf dem Sofa gesessen und Rommé gespielt. Und im selben Moment erscheint dann plötzlich alles unendlich weit weg. Zerplatzt wie eine Seifenblase an der Realität des Todes. Ja, der Petrusbriefschreiber benennt ein Zeitgefühl, das die Trauernden kennen. Das Leben kommt aus dem Tritt, wenn es knackst. Der Partner macht sich aus dem Staub, weil die Partnerin chronisch erkrankt. Einfach so. Der Sturm knickt den alten Baum um, der noch damals so viele Früchte gebracht hat, die Pflaumen. Die Anschläge in Paris vernichten Menschenleben innerhalb von Minuten und dann ist nichts mehr, wie es war. Und doch gibt es die Sehnsucht danach, sie lebt in uns, die Sehnsucht, dass alles gut wird oder dass wir mit unseren Liebsten dann endlich wieder vereint sein werden, dass Jesus, der Heiland, einmal wiederkommen wird und es um uns alles hell sein wird, dass endlich Frieden werde, überall auf der Welt, möglichst bald. Daher der Satz aus dem Brief: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Zitat Ende. Petrus erbittet um Geduld. Ja, die Wiederkunft des Herrn, dieser ewige Friede, er verzögert sich, weil wir, die wir leben, noch etwas zu erledigen haben. Das Wiedersehen mit unseren Toten, es verzögert sich, weil wir auf Erden etwas in Ordnung zu bringen haben. Der Ruf zur Buße, das ist die Bremse, die den Tag des Herrn hinauszögert. Was ist denn diese Buße, die Umkehr, anderes als Zeit zu bekommen, das eigene Leben zurechtzurücken? Blick auf Jesus. Was haben wir zu regeln noch? Was habe ich falsch gemacht? Was wollen wir nun anders machen? Ja, Gott hat noch Geduld mit uns. Er sagt, kehrt jetzt um. Und dann dieser Vers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Zitat Ende. Ja, eine so vollständige Zerstörung der Welt durch Feuer wird in der ganzen Bibel sonst nicht berichtet. Verwandt ist noch die Stelle in Offenbarung, Kapitel 21. Dort steht, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Gestalt des alten Himmels und der alten Erde war nicht mehr da. Ja, im Petrusbrief wird das Gericht angekündigt. Die Vorstellung von einem richtenden Gott, sie kann Menschen verstören und auch Angst machen. Es gibt ja eine verständliche Abwehr gegen einen Gott, der alles sieht und jeden Schritt kontrolliert. Auf der anderen Seite würde ein Glauben ohne Gerichtsvorstellung die Gerechtigkeit preisgeben. Das Schicksal der Opfer, es bliebe ungesühnt. Gerade um der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes willen müssen wir daher an dem Gericht festhalten. Unserem Gott ist es eben nicht gleichgültig, wer Opfer und wer Täter ist. Der Feuerbrand, von dem hier die Rede ist, ist ein Bild für Gott. Er ist verzehrendes Feuer, wie an so vielen Stellen in der Bibel gesagt wird. Das heißt, in der endgültigen Konfrontation mit Gott kann die Welt nur verbrennen, denn Feuer ist ein Reinigungsgeschehen. Der Reinheit Gottes kann nur standhalten, was feuerfest ist. Die Welt wird wie Gold im Feuer gereinigt. Und dann der neue Himmel und die neue Erde, die angekündigt werden. Sie sind dann eine Welt, in der Gerechtigkeit herrschen wird. Alle Ungerechtigkeit und alles Unrecht, das die Menschen und auch wir anrichten und so die Welt verderben, werden vergehen. Und die neue Gerechtigkeit bedeutet dann ein friedliches Zusammenleben von Menschen. Bei Jesaja steht, dort werden Wolf und Lamm zusammenwohnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen und jede Träne getrocknet sein. Ja, dann werden wir vereint sein mit unseren Liebsten, die von uns gegangen sind, und auch versöhnt werden mit denen, die uns so gar nicht lieb waren während unserer Zeit. Es geht um die Veränderung der ganzen Welt und nicht nur einzelner Personen. Im Gericht wird die Welt an ihr Ziel geführt. Es geht also um Gott selbst und um die Offenbarung seiner Wahrheit und seiner Macht. Dann im Gericht wird sich erweisen, was wir heute schon glauben, die wir hier sitzen, nämlich, dass die Liebe Gottes die alles bestimmende Wirklichkeit sein wird, einmal. Es entspricht der Verkündigung Jesu, für den die Liebe das oberste Gebot ist. An der Liebe oder eben am Fehlen der Liebe entscheidet sich dann die Welt. Nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern eigentlich immer, immer wieder. Wir werden nicht ein für alle Mal festgelegt, sondern haben heute die Möglichkeit der Veränderung. Als Gesellschaft und auch als Kirche müssen wir gerade angesichts unserer Vergangenheit im Dritten Reich besonders sensibel sein für die geringsten Brüder und Schwestern, von denen Jesus spricht, die Stummgemachten und die Verfolgten in unserem Land. Ja, in ihnen zeigt sich Christus selber. Ihnen muss unsere Solidarität gelten. Die Geringsten sagen, wohin die Kirche gehört. Ja, in diesem Sinne ist das Gericht eigentlich die große Hoffnung für die Glaubenden. Denn in Gottes Liebe wird die Schuld nicht vergessen, aber eben bearbeitet sein. Die Täter behalten nicht den Sieg, anders als es oft den Anschein hat. Und die Opfer werden Gerechtigkeit erfahren. Und in der jetzigen Welt um uns herum, da erfahren wir diese Liebe nur teilweise. Sie bleibt oft zurück hinter unseren Erwartungen und auch hinter unserer eigenen Schuld zurück. Das gilt auch für die Welt insgesamt. Hinter wirtschaftlichen Interessen und politischem Kalkül, machtpolitischem Kalkül, bleibt die Liebe Gottes verborgen. Viel Heuchelei sehen wir. Deshalb sehnen wir uns nach Veränderung und danach, neu ausgerichtet zu werden. Und das ist das Wort, ausgerichtet zu werden, auf Gott hin, schon jetzt, mitten im Leben. Letzte Woche haben wir gesehen, wie der selbstgerechte Prophet Jona von Gott zur Umkehr gebracht wird, wie er dazulernen musste. Das heißt, ja, lieber jetzt umkehren von Selbstgerechtigkeit, von Egoismus, allem Bösen, hin zum Glauben an Jesus, dem einzigen Herrn. Also unser Tod, wie auch das Weltende, sie bestehen darin, dass uns dann nichts mehr von Gott trennt. Eine radikale Konfrontation ist das für uns, die wir zwischen der Taufe, Konfirmation, dem Unterricht, der Umkehr und dem Tod und diesem Weltende leben, in dieser Schiene der Zeit, für uns gibt es diese Konfrontation schon, wenn wir mal genauer nachdenken. In jedem Gebet, in einem Psalm, wie oft kommt da was vor von diesem Kampf der Beter, auch gegen den Beter selbst. Und in jedem Gottesdienst, wenn wir uns vor Gott hinstellen oder im ganz bewusst gelebten Alltag, wo wir Gottes Stimme und seine Spuren bemerken. Ja, wir Christen, wenn wir mutig sind, dann suchen wir diese Konfrontation mit dem Gebot Gottes, diese Begegnung mit Gott. Eben warum? Ja, um von seiner Barmherzigkeit zu lernen, um von Gott geheilt zu werden. Ja, unser Briefeschreiber, der drückt das so aus, er wünscht sich die Christen mit heiligem Wandel und frommem Wesen. Der heilige Wandel, altmodisches Wort, spricht eben vom Tun, nicht wahr? Vom Tun der Gebote, als solche Menschen, die Frieden stiften und nicht den eigenen Vorteil sehen, auf Kosten des Nächsten. Auch das gegenüber dem Nächsten, der nicht mein Freund ist, den ich nicht verstehe. Letzte Woche im Gleichnis vom barmherzigen Samariter haben wir gehört, wie uns auch Menschen, die uns seltsam vorkommen, die nicht zu uns gehören, doch Vorbilder werden können in der Nächstenliebe. Ja, die Nächstenliebe, sie ist keine schnöde Pflicht, sie ist ein Ausdruck von Schönheit und von Freude. Warum? Weil alle Bitterkeit und aller Neid und alle Konkurrenz fernliegen. Das ist der heilige Wandel. Und das fromme Wesen der Christen, ja, es redet im Grunde vom Glauben an den Auferstandenen, von der Hoffnung, dass wir, die wir hier gehen, auch manchmal durch tiefe Täler, dass wir Behütete sind, weil der Hirte uns führt, jetzt und dann eben auch über den Tod hinaus. Was für ein Frieden liegt in so einem Glauben. Ja, und diese Schönheit der Nächstenliebe und der Friede des Glaubens, was könnte denn reiner sein? Ja, wenn wir uns diese Reinheit von Gott schenken lassen, dann brauchen wir uns auch nicht mehr zu fürchten vor diesen apokalyptischen Bildern, brauchen uns nicht vor Ängsten treiben zu lassen, denn dann leben wir jetzt schon nach den Regeln der neuen Welt, die einst kommen wird. Wenn wir auch nicht im Einzelnen wissen, wie das neue Leben ganz konkret aussehen wird, so wissen wir doch, wenn wir bei Christus sein werden, einst zusammen mit denen, die von uns gegangen sind, dann wird alles gut sein. Und auf dieses Erlebnis hin dürfen wir neugierig sein und uns freuen und getrosten Schrittes weitergehen. Amen.